Wir stehen in Johannes 15. Wir sind letztes Mal in der Betrachtung bis Vers 13 gekommen. Aber des Zusammenhangs wegen lesen wir nochmals ab Vers 9 bis zum Schluss des Kapitels. Danke. Wir haben letztes Mal gesehen in den Versen 1 bis 8, da geht es um das Thema des Fruchtbringens. Der Herr Jesus stellt sich vor als der wahre Weinstock. Im Gegensatz zu dem Weinstock Israel, der im Psalm 80 genannt wird, der keine Frucht gebracht hat. Der Herr Jesus zeigt, dass diejenigen, die mit ihm wirklich lebendig verbunden sind, sodass sie Frucht bringen, das sind wahre Jünger, im Gegensatz zu solchen, die eben in keiner lebendigen Beziehung stehen, wie solche Ranken, die dann auch keine Frucht bringen können. Ein Beispiel dafür war eben der Jünger Judas, der verloren gegangen ist. Der hat aber auch nie eine Wiedergeburt erlebt, im Gegensatz zu den 11 anderen Aposteln. Und nun, ab Vers 9 kommt das Thema der Liebe. Der Jesus zeigt, wie eng die Verbindung zwischen ihm, dem Weinstock, und den wahren Reben, die Frucht bringen, ist. Und der Maßstab für die Liebe ist die Liebe des Vaters zu ihm. Liest nochmals jemand Vers 9? Vers 9.
Gleich wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe.
Das ist also unfasslich. Der Maßstab der Liebe Jesu zu den echten Jüngern ist die Liebe des Vaters, des ewigen Vaters zu dem ewigen Sohn. In Kapitel 17, 23 wird die Liebe des Vaters zu den Erlösten beschrieben. Wer liest diesen Vers nochmals?
Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast.
Jawohl, die Liebe des Vaters zu den Erlösten, der Maßstab ist so, wie er den Sohn geliebt hat. Und der Sohn liebt die Erlösten so, wie der Vater ihn geliebt hat. So ergänzen sich diese beiden Stellen, 15,9, 17,23. Und dann sagt der Herr, bleibt in meiner Liebe. Das ist der Bereich, in dem wahre Jünger leben sollen. Und nun geht es weiter um das Thema der Liebe. Die Liebe zeigt sich woran? Vers 10. Das ist Repetition noch vom letzten Mal. Im Gehorsam gegen die Gebote Jesu. Das ist also kein Lippenbekenntnis, sondern das zeigt sich daran, wie jemand bereit ist, der Bibel und ihren konkreten Aufforderungen zu gehorchen. Und dieser Gehorsam hat sein vollkommenes Vorbild im Sohn selber, der Mensch geworden ist und die Gebote des Vaters gehalten hat und so in seiner Liebe gelebt hat. Nun, Vers 11, da wird diese Liebe zum Gegenstand der größten Freude. Wer liest nochmals Vers 11?
Was sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde?
Jawohl. Also wer diese Liebe wirklich erfasst hat, was das heißt, dass der Sohn so liebt, wie der Vater ihn geliebt hat, das führt zur vollkommenen inneren Freude. Und daraus, aus dem Bewusstsein, dass der Herr die Erlösten so liebt, kommt das Gebot, dass die Erlösten sich auch untereinander lieben sollen. Vers 12.
Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe.
Jawohl. Und diese Liebe des Herrn Jesus als Maßstab, als Beispiel, wurde sichtbar dadurch, dass er eben sein Leben am Kreuz gegeben hat. Vers 13.
Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde.
Jawohl. Und nun haben wir ein neues Stichwort, Freunde. Da ist es nun nützlich zu wissen, Philos auf Griechisch, Freund, kommt von Philia, Liebe. Also das klingt im Deutschen weniger durch Freund, wie Philos im Griechischen. Philos ist eigentlich der Freund im Sinn von Geliebter. Und so geht das Thema der Liebe hier weiter. Also ihr seid meine Freunde, heißt gleichzeitig, ihr seid meine Geliebten. Und zwar ist das wieder abhängig von Gehorsam, wenn ihr tut, was irgend ich euch gebiete. Aber der Jesus zeigt nun in Vers 15, dass die Gläubigen eine ganz neue Stellung haben. Wer liest Vers 15?
Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, habe ich euch kundgetan.
Jawohl. Also der Herr Jesus erklärt hier, was er meint mit Knecht, oder man kann übersetzen Sklaven, meint. Der Sklave ist jemand, der eigentlich einfach das macht als Pflicht, was sein Herr sagt, aber es gibt da keine tiefere, engere Beziehung zu seinem Herrn. Und in diesem Sinn sagt der Herr den Jüngern nicht mehr Knechte. Natürlich finden wir auch später noch im Neuen Testament, wie die Erlösten Knechte genannt werden. Aber eben nicht mehr in diesem Sinn, ein Knecht, der einfach zu gehorchen hat, ohne zu wissen, was sein Herr tut. Ohne eben ein Vertrauensverhältnis zu seinem Herrn zu haben. Schauen wir mal Offenbarung 1. Da finden wir durchaus noch diesen Ausdruck Knecht oder Sklaven, Doulos auf Griechisch. Offenbarung 1,1, wer liest?
Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinen Knecht Johannes kundgetan.
Jawohl, also die Offenbarung richtet sich an Knechte, Knechte von Jesus Christus oder eben Sklaven. Diese Stelle zeigt, dass Jünger Jesu werden auch später noch Knechte genannt, aber eben nicht mehr in diesem Sinn. Solche, die nicht den Willen des Herrn kennen. Sondern er sagt, ich nenne euch Freunde, weil ich zu euch eine Beziehung habe, wo ich den ganzen Ratschluss euch mitteile. Wir können mal in diesem Zusammenhang vier Stellen anschauen in Verbindung mit Moses. Und dann merken wir vielleicht, was an diesen vier Stellen das Gemeinsame ist. Zuerst Offenbarung 15, Vers 3. Kann jemand lesen? Jawohl. O König der Nationen, ja. Es geht mir vor allem um die erste Hälfte. Es geht hier um Mose. Wie wird er genannt? Der Knecht Gottes. Und zwar ist das der Doulos Gottes. Knecht oder Sklave Gottes. Nun schauen wir Hebräer 3 an. Es geht auch um Mose. 3, Vers 5.
Und Mose war treu in Gottes ganzen Hause als Knecht, um zu bezeugen, was
Jawohl, das reicht. Also Mose als Knecht, steht bei jemandem in der Übersetzung ein anderes Wort als Knecht?
Diener.
Diener, ja. Man muss es eben unterscheiden. Es ist das Wort Therapon, nicht das gleiche Wort Doulos wie in der Offenbarung. Diener ist besser, weil es geht hier quasi um einen würdevollen Beamten, ja, der eben nicht nur wie ein Sklave blind tut, was ihm aufgetragen wird, sondern der darin auch eine eigene Verantwortung sieht in seiner Aufgabe, die er versieht. Das ist also auch schon, kann man sagen, eine Stufe höher. Und dann schlagen wir eine vierte Stelle auf im Alten Testament. Fünfte Mose 33, Vers 1.
Das ist der Segen, mit dem Mose, der Mann Gottes, die Söhne Israels vor seinem Tod segnete.
Jawohl. Also hier wird Mose genannt, der Mann Gottes. Das ist ein ganz besonderer Ausdruck. Es gibt nicht viele Männer, die in der Bibel Männer Gottes genannt werden. Es gibt zum Beispiel, wen noch?
Der Mann Gottes.
Ja, Elia und Elisa. Und vielleicht sehen wir kurz, was der Mann Gottes ist im Fall von Elisa. 2. Könige 4, Vers 9. Zweite Könige 4, Vers 8 und 9, kann das jemand vorlesen?
Und sie sprach zu ihrem Mann, siehe, ich merke, dass dieser Mann Gottes heilig ist, der immer hier durchkommt.
Ja, es geht hier um die wohlhabende sunamitische Frau. Und die hat gemerkt, dieser Elisa zieht da immer wieder bei ihnen vorüber. Und die hat etwas gemerkt von seinem Charakter, von seinem Wesen. Und das hat ganz eindeutig etwas von der Würde und der Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt. Und darum sagt sie, das ist ein Mann Gottes. Also das ist nochmals mehr als nur ein Diener Gottes. Übrigens müssen die Frauen nicht enttäuscht sein, wenn es da heißt von Männer Gottes. Im Neuen Testament wird dieser Ausdruck aufgenommen und etwas breiter formuliert. Mensch Gottes. Du aber, o Mensch Gottes. Ich kann das ganz kurz zeigen. 1. Timotheus 6, Vers 11 zum Beispiel. Da nennt Paulus Timotheus einen Menschen Gottes. Wer liest?
Gottes Mensch, fliehe solches. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Sanftmut.
Jawohl. Und dann kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wer das aufschreiben will, dieser Ausdruck kommt nochmals vor in 2. Timotheus 3, Vers 17. Der Mensch Gottes. Ausgerüstet durch das Wort Gottes. Und nun im Zusammenhang mit Mose noch eine vierte Stelle. 2. Mose 33, Vers 11. Ja, bitte, liest jemand.
Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er, Mose, ins Lager zurück.
Ja. Das ist nochmals mehr als nur ein Mann Gottes. Mose hatte eine Beziehung zu Gott wie ein Freund, eben als Freund Gottes. Und das ist, steht hier im Zusammenhang damit, dass er einen freien Zugang in die Gegenwart Gottes hatte und dass Gott frei sich ihm mitteilte. Das ist genau dieser Gedanke, den wir in Johannes 15 haben. Ihr seid meine Freunde, weil ich alles zu euch geredet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Also diese innige, vertrauensvolle Gedankengemeinschaft mit Gott. So als kleine Anregung für eine Predigt, kann diese vier Stellen vorlesen. Und dann kann man die Frage stellen, wie beim Intelligenztest, ja? Was verbindet diese vier Stellen? Was ist das Gemeinsame? Ja, es geht in allen vier Stellen um Mose, aber einmal wird er genannt, der... Und dann, im Intelligenztest muss man ja auch logische Reihenfolgen aufstellen, ja? Also, die erste, der Sklave Gottes, der Diener Gottes, der Mann Gottes und der Freund Gottes. Und nun, in Johannes 15 haben wir also gerade diesen Kontrast zwischen dem Untersten, ich nenne euch nicht mehr Knechte, Duloi, sondern Freunde. Eingeweiht in Gottes Gedanken. Wer wurde weiter ausdrücklich Freund Gottes genannt in der Bibel?
Abraham.
Ja, wo? Dass wir das schriftlich belegt haben. Wer hilft? Nein, dort nicht, aber es könnte sein, ja. Jakobus 2. Vers 23.
Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und er wurde Freund Gottes genannt.
Jawohl.
Und der David war der Mann nach dem Herzen Gottes.
Genau. So, in Apostelgeschichte 13 wird das so genannt. Nun, Abraham wird übrigens noch genannt Freund Gottes in, wer aufschreiben will, Jesaja 41, 8
und 2. Chronik 20, 7.
Und 2. Chroniker 20, 7, jawohl. Abraham, dein Freund, und Jesaja, Abraham, mein Freund. Und diese Freundschaft gegenüber Abraham hat sich eben gezeigt, zum Beispiel sehr eindrücklich in der Geschichte von Sodom und Gomorra. Und zwar, Gott kommt ja zu Abraham. Zu Lot ging er nicht, nach Sodom. Gott kommt in 1. Mose 18 zu Abraham zusammen mit zwei Engeln. Aber in einer Gestalt wie ein Mensch, so dass Abraham zuerst meinte, das sei ein normaler Mensch. Und schließlich gehen die Engel weiter und dann spricht Abraham, Gott noch ganz persönlich mit Abraham. Und lesen wir mal 1. Mose 18, Vers 17. Jawohl. Also Gott teilt Abraham seine Pläne mit im Blick auf Sodom und Gomorra, obwohl das Abraham ja nicht direkt betrifft. Indirekt schon, denn sein Neffe Lot wohnte dort. Aber das zeigt, Gottes Freundschaft äußert sich darin, dass er uns seine Pläne mitteilt, selbst da, wo es gar nicht uns persönlich betrifft. Und in diesem Zusammenhang ist es nun sehr wichtig, gerade wenn man das prophetische Wort studiert, da kommt öfters der Gedanke, ja, wieso sollen wir das studieren, was Israel anbetrifft und die Zukunft? in der großen Drangsal und so weiter, das betrifft uns ja gar nicht. Die Gemeinde wird ja entrückt noch vor der großen Drangsalszeit und eben, es bezieht sich auf Israel, das ist nicht die Gemeinde. Warum sollen wir uns damit beschäftigen? Nun, es gibt viele Gründe. Aber ein Grund ist schon mal der, wenn wir Freunde Gottes sind, dann muss uns das interessieren, was Gott interessiert. Und das hat er uns in seinem Wort mitgeteilt, seine Pläne hat er uns kundgetan. Darin äußert sich die Freundschaft Gottes zu uns und unsere Freundschaft zeigt sich darin, dass wir an dem interessiert sind. Auch wenn es nicht uns direkt betrifft. In gewissem Sinne ist es ja, wäre es ja auch ein Egoismus, wenn uns nur das interessiert, was uns direkt betrifft. Ja? Aber wir interessieren uns dafür, weil es Gott interessiert. Aber Abraham hat dieses Wissen dann auch benutzt, eben für das Gebet. Und er hat für Sodom, ist er eingetreten und gesagt, wenn das 50 Gerechte gibt in Sodom, verschone doch diese Stadt. Und der Herr geht darauf ein und Abraham geht immer weiter runter, bis schließlich auf 10. Aber wie gesagt, Gott schickt nur Engel zu Lot, obwohl auch Lot ein wahrer Gläubiger war. In 2. Petrus 2 wird das sehr ausdrücklich gezeigt. Lot wird dort sogar ein Gerechter genannt, der seine Seele quälte mit dem, was er tagtäglich in Sodom und Gomorra hörte und sah. Aber Gott geht nicht zu ihm, er schickt nur Engel. Lot war am falschen Ort. Gott hätte ihn nie dort haben wollen. Auch nicht als im Richteramt dort, wo er noch hoffte, etwas Gutes für Sodom hinzukriegen. Lot hätte ja nie aus Ur ausziehen sollen. Der Ruf ging ja an Abraham, und zwar so, dass er seine ganze Verwandtschaft verlassen sollte. Aber Lot ging mit, und das war ungehorsam. Also Lot war garantiert am falschen Ort, obwohl er ein wahrer Gläubiger war. Aber Abraham war am richtigen Ort, und so konnte er zum Freund Gottes werden. Ja, kommen wir zurück zu Johannes 15. Ja?
Dürften wir vielleicht den ersten und letzten Vers von der Apostelgeschichte noch dazu nehmen, weil du gesagt hast, wenn wir Freunde Gottes sind, sollten wir uns interessieren für das, was Gottes ist. Der Herr Jesus ist doch in Apostelgeschichte 1 in den 40 Tagen damit beschäftigt gewesen, über die Dinge zu reden.
Ja, lies mal vor.
Ja, Apostelgeschichte 1, Vers 3. Denen er sich auch nach seinem Leiden in den sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat, indem er 40 Tage hindurch von ihnen gesehen wurde und über die Dinge redete, welche das Reich Gottes betrafen. Das erste nach seiner Auferstehung, das letzte von Paulus in Apostelgeschichte 28, 31. Da kamen viele zu ihm in das Haus, das er gemietet hatte, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte.
Jawohl. Und wenn wir gerade die Apostelgeschichte offen haben, dazu noch Kapitel 20, wo Paulus sagt, wie ihr in der Zeit, in der er in Ephesus war, wie ihr gelehrt hat. Liest du auch noch, Harry? 20, 26 bis 28. Bis 27.
Ich bin rein von dem Blut euer aller, denn ich habe nichts zurückgehalten, von dem ganzen Ratschluss Gottes euch zu verkündigen.
Ja, also Paulus hat den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Nicht nur so einige Aspekte, sondern umfassend. Das ist nichts weniger als das, was Gott eben für Freunde vorsieht. Der ganze Ratschluss. Und so sagt der Herr, ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von dem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Gut, in Kapitel 16 werden wir sehen, kündigt der Herr an, dass aber noch mehr folgen wird. Dazu noch Johannes 16, Vers 12 bis 13.
Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen.
Jawohl. Also der Herr kündigt an, es gibt noch mehr mitzuteilen, aber zu mehr sind sie im Moment noch nicht aufnahmefähig. Aber das wird erst möglich werden, wenn der Heilige Geist an Pfingsten kommen wird. Dann kommt die völlige Offenbarung. Und es ist auch so gewesen, dass die neutestamentliche Offenbarung, die biblische Offenbarung dann zum Abschluss brachte, zum totalen Abschluss brachte, das wurde eben geoffenbart ab Pfingsten, als der Heilige Geist auf die Erde kam. Und nun haben wir in der Bibel eben nicht nur eine Teiloffenbarung, sondern die völlige Offenbarung. Das letzte Buch der Bibel hat wirklich diese Offenbarung Gottes an uns Menschen abgeschlossen. Heißt selbst sogar die Offenbarung, ja, das letzte Buch. Und auf der letzten Seite sagt der Herr Jesus, wer jetzt noch zu diesen Offenbarungen etwas hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen in diesem Buch hinzufügen. Also nun haben wir den vollen Ratschluss abgeschlossen in der Bibel. Es kommt nichts mehr dazu, keine neue Offenbarung mehr. Aber der Heilige Geist muss uns nun in diese Wahrheit hineinführen. Da finden wir den ganzen Ratschluss Gottes und der muss auch in den Gemeinden verkündigt werden. Sonst machen wir uns schuldig. Paulus sagt, ich bin rein an dem Blute aller, denn ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Also hätte er es nicht gemacht, würde er sich schuldig wissen. Blutschuld auf sich wissen. Aber das ist nun das Typische. Der Jesus nennt die Gläubigen nun nicht mehr Knechte, sondern Freunde, eben weil er ihnen alles, die ganze Mitteilung weitergeben will. Ist bis dahin noch eine Frage?
Es gibt noch eine Steigerung. Wir werden doch in den Briefen mit Heiligen Gottes angeredet. Das geht doch noch darüber hinaus. An alle Heiligen Gottes in der und der Versammlung.
Du meinst, dass es darüber hinausgeht als Freunde Gottes?
Ja, weil du diese vier Steigerungen hast.
Ja, gut. Wobei du natürlich sagen kannst, Heiligkeit bedeutet ja reserviert, abgesondert für Gott. Und heilig ist bereits ein Knecht Gott, ein Sklave Gottes. Ja. Also das drückt mehr aus, eben, dass man für Gott reserviert ist. Das ist auch der Diener ist heilig.
Ja.
Aber der Freund Gottes ist der, der nicht nur heilig ist, sondern eben eingeweiht ist in das Herz Gottes.
Und ein Erbe. Und Teilhabe Christi.
Ja, das hängt dann aber zusammen mit der Sohnschaft. Das ist natürlich wieder eine Herrlichkeit, die Gott den Erlösten gegeben hat. Ja? Gut, dann gehen wir weiter auf Johannes 15, Vers 16. Da kommt der Herr Jesus nochmals auf das Fruchttragen zurück. Wer liest Vers 16? Jawohl. Also hier kommt das Thema der Frucht in Verbindung mit dem Weinstock nochmals auf. Und der Herr sagt, dass eben das nicht von uns ausgegangen ist. Diese Bestimmung, dass wir in dieser Welt Frucht bringen, sondern das kommt alles von ihm her. Er hat auserwählt, er hat uns dazu gesetzt, dass wir Frucht bringen. Also wir haben überhaupt nichts zu rühmen. Es kommt alles von ihm her. Dann Vers 17.
Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt.
Jawohl, das ist das gleiche Gebot, das wir in Vers 12 schon hatten, wird wegen seiner Wichtigkeit nochmals wiederholt. Ja, Vers 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich auch euch geliebt habe. Interessant ist, im ersten Johannesbrief, da spricht der Apostel Johannes über die Verführer, falsche Propheten, Antichristen. Und dann zeigt er, woran man aber im Gegensatz dazu wahre Gläubige erkennen kann. Er zeigt, wie man Irrlehrer aufdecken kann, wie man sie entlarven kann. Können wir mal kurz aufschlagen? 1. Johannes 4, 1 bis 6, da geht es um die falschen Propheten, falsche Lehrer, Antichristen, wie man sie erkennen kann. Nur etwas nehme ich da heraus, Vers 6. Wer liest? 1. Johannes 4, Vers 6.
Wir sind von Gott und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.
Jawohl. Also dieses Wir bezieht sich hier auf die Apostel. Johannes macht sich mit den Aposteln eins. Während er die Gläubigen im Brief, spricht er immer wieder an mit ihr. Zum Beispiel Vers 4. Ihr seid als Gottkinder und habt sie überwunden. Und dann sagt er, wir die Apostel, sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Also, wenn jemand irgendwelche Abstriche macht an dem Wort Gottes, an dem apostolischen Wort, dann entlarvt er sich sofort als Irrlehrer. Also wer sagt, ja, das hat Paulus geschrieben, das war seine Ansicht oder irgend so, sofort wird er entlarvt. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also wer irgendwie Gottes Wort antastet, schmälert. Dann aber, ab Vers 7 gibt Johannes Kennzeichen wahrer Gläubige. Und das erste Kennzeichen ist Vers 7. Ja, wer liest?
Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott.
Jawohl, also die Liebe der Erlösten untereinander. Das ist ein Kennzeichen des neuen Lebens. Und in den weiteren Versen spricht er dann darüber, über das wahre Bekenntnis zu Jesus, dem Sohn Gottes. Und weiter geht es darum, um Gehorsam wieder gegenüber den Geboten Gottes, in Kapitel 5, und auch um Überwinden der Welt. Also sich nicht der Welt anpassen. Darin zeigt sich, ob jemand neues Leben hat oder nicht. Aber doch schön zu sehen, dieses Gebot der Liebe, das ist so wichtig, denn das ist eines der Kennzeichen, wie man einen wahren Gläubigen erkennen kann. Dass er eben die Erlösten liebt. Ja, es geht hier, der Herr spricht die Jünger an, dass sie sich einander lieben sollen. Ein Kennzeichen des neuen Lebens ist, dass jemand sich plötzlich hingezogen fühlt zu solchen, die auch errettet sind. Also dahin einen ganz natürlichen Zug fühlt. Und das äußert sich eben in der Bruderliebe. Ja, gehen wir weiter. Johannes 15, Vers 18. Jetzt kommt ein neues Thema.
Wenn die Welt euch hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat.
Jawohl, jetzt kommt das Thema des Hasses. Und das zieht sich durch bis zum Schluss. Das ist der Kontrast zur Liebe. Wir haben die Liebe des Vaters und die Liebe des Sohnes kennengelernt, in Vers 9. Und dann wird dort gesagt, bleibt in meiner Liebe. Das ist der Bereich der Erlösten. Und die Erlösten untereinander müssen unbedingt diese Liebe auch ausleben, praktizieren. Aber nun kommt die Welt. Die hasst die Jünger Jesu. Auch da müssen wir keine Liebe erwarten. Aber der Herr sagt, das Vorbild habt ihr an mir. Sie haben mich, die Welt hat mich abgelehnt, mich gehasst und darum wird sie das auch tun, denen gegenüber, die ihm nachfolgen und ihm die Treue halten wollen. Vers 19.
Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihrige lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenket des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten.
Ja, mal bis dahin. Nun, was ist die Welt? Das müssen wir noch definieren. Wer hilft? Wer hilft mit?
Alle die, die nichts von Gott wissen wollen.
Ja. Noch andere Erklärungen für die Welt?
Die Welt, das sind Menschen.
Ja.
Ungläubige. Oder?
Ja.
Die, die nicht wiedergeboren sind.
Das wären die Ungläubigen, nicht wiedergeboren. Ja, es ist so, wir müssen vielleicht zuerst, wenn so ein Begriff kommt, klären, was der Begriff eben sonst noch bedeuten kann. Die Welt meint nicht immer das Gleiche in der Bibel. Zum Beispiel heißt es ja in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Dann in 1. Johannes 2, Vers 18, der gleiche Autor sagt, liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Ja, wie geht das? Das, was Gott geliebt hat, das sollen wir nicht lieben. Das ist das gleiche Wort Kosmos auf Griechisch. Nun, das Wort Kosmos hat eben verschiedene Bedeutungen. In Johannes 3, Vers 16 ist es die Menschheit. Die Menschheit hat Gott geliebt. Und dann kann Kosmos auch bedeuten, überhaupt die Schöpfung. Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung. Und dann heißt es, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Kosmos. Also vor Erschaffung der Welt und des Weltalls hat Gott bereits die Erlösten gesehen und erwählt. Das ist noch eine dritte Bedeutung. Und im Ganzen, wenn man alle Nuancen herausarbeitet im Neuen Testament, kommt man auf gegen 10 verschiedene Nuancen. Kosmos kann zum Beispiel auch bedeuten Schmuck. Der Schmuck der Frauen in 1. Petrus 3 ist auch Kosmos. Ja, es ist ganz logisch, weil Kosmos kommt von Kosmein, ordnen. Und dann Orden, schmücken. Und Kosmos im Sinn von Weltall ist eben diese Schöpfung, in die Gott all diese wunderbare Ordnung und all diese Gesetze hineingelegt hat. Und so erklären sich die verschiedenen Ableitungen. Jetzt aber Welt im negativen Sinn, dazu schlagen wir auf die genannte Stelle, 1. Johannes 2, Vers 18. Vers 15 ist das, nicht 18. Wer liest bis Vers 17?
Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und verfertiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.
Ja, also da haben wir nicht die Menschheit vor uns, sondern mit Welt ist hier ein böses System gemeint, das unter der Regierung von Satan steht. Darum wird Satan genannt der Fürst dieser Welt. Ich gebe die Stellen an, wir hatten das ja schon in Johannes Evangelium, Johannes 12, Vers 30 hatten wir das und zuvor schon. Was sage ich? Johannes 12, 31, Johannes 14, 30 und wir werden es noch haben, Johannes 16, Vers 11, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also der Fürst dieser Welt ist der Satan. Und er hat ein System aufgebaut mit einem 3-Punkte-Programm. 1. Johannes 2, Vers 16. Erstens, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Das ist ein 3-Punkte-Programm, das er ausgearbeitet hat in allen verschiedenen Schattierungen und Variationen. Zum ersten Mal hat er das eingesetzt in 1. Mose 3, in der Geschichte des Sündenfalls. Schauen wir mal dort, 1. Mose 3, Vers 6. Die Frau beim Baum der Versuchung. Wer liest?
Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben.
Ja.
Sie nahm von seiner Frucht und aß.
Also, die Lust des Fleisches, dass der Baum gut zur Speise, Lust der Augen. Und dass er eine Lust für die Augen und Hochmut des Lebens und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Ihr werdet sein wie Gott. Und mit diesem 3-Punkte-Programm ist Eva zu Fall gekommen. Und damit ist das Elend in die Welt gekommen. Satan hat von da an die Herrschaft übernommen. Und das hat er, das macht er immer mit Methodik. Und diese ganze Methodik, die er aufgebaut hat, die nennt die Bibel die Welt. Und darum kann die Welt also ganz verschiedene Gesichter haben. Zum Beispiel all die Religionen in der Welt hat Satan aufgebaut. Das gehört zu seinem Reich, zu seinem System. Aber nicht eine Religion, sondern es soll für jeden Geschmack soll es etwas haben. Und wir kennen das sehr eindrücklich sehen am Kreuz, da wurde die Anklageschrift gegen den verworfenen Christus in 3 Sprachen abgefasst. Nämlich Aramäisch oder Hebräisch, steht Hebräisch, Griechisch, Lateinisch. Ja. Es gibt Leute, die sagen immer, wenn Hebräisch steht im Neuen Testament, meinen sie Aramäisch. Aber das stimmt nicht. Wenn Hebräisch steht, ist effektiv Hebräisch gemeint. Also, diese 3 Sprachen. Latein war die Sprache der Politik, der Weltmacht damals. Griechisch war die Sprache der Philosophie und Wissenschaft. Das war ja damals nicht getrennt, das war eine Einheit. Und Hebräisch war die Sprache der Religion. Aber genau dieses religiöse System hat Christus verworfen und gekreuzigt. Also, mit Religion kann man zum Feind Gottes werden, mit Philosophie und Wissenschaft und auch mit Politik. Das heißt nun aber nicht, dass Politik an sich etwas Gottwidriges wäre. Aber es geht darum, dass Satan sich all diese Gebiete angeeignet hat. Und durch die will er wirken und die hat er organisiert. Es ist nicht etwas Gottwidriges, wenn man Wissenschaft betreibt als Christ. Wir haben ja sogar einen Auftrag in den Psalmen, dass wir die Werke Gottes erforschen sollen. Und das geschieht zum Beispiel durch Wissenschaft. Aber der Satan hat alle diese Bereiche unter seine Herrschaft gezogen und damit will er die Menschen von Gott wegführen. Und darum ist die Welt also nicht ein Katalog von 10 Punkten. Wenn man die erfüllt, ist man nicht mehr weltlich. Sondern Weltlichkeit kann sehr offensichtlich sein, aber sie kann auch ganz versteckt sein. Aber dieses ganze System ist so gottwidrig, dass der Herr sagt, die Welt hasst euch. Und sie hat mich vorher gehasst. Und darum ist es wichtig, dass wir als Gläubige auch hier ein Feindbild entwickeln. Das ist das etwas, was vielen Christen heute fehlt. Die haben kein Feindbild mehr. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir kein Feindbild haben, dann sind wir auch nicht motiviert zu kämpfen. Ja? Wir müssen wirklich sehen, woher kommen Gefahren? Wo müssen wir kämpfen und hinstehen? Und das geht nur mit einem klaren Feindbild. Etwas anderes ist, wenn man Dinge zu Feindbildern macht, die gar nicht unsere Feinde sind. Das ist schlimm, ja? Aber wir müssen die richtigen Feindbilder haben. Und so zeigt der Herr, die Welt ist uns Feind und sie lehnt uns ab, weil sie ihn zuerst abgelehnt hat. Ja, da fahren wir dann weiter nach der Pause. Machen wir bis 20 nach Pause. Also, wir waren bei dem Thema der Welt und dem Feindbild. Wir haben das Wort Kosmos etwas angeschaut und da habe ich erklärt, Kosmos bedeutet etwas Geordnetes, Organisiertes. Und insofern hat also Satan Systematik angewendet in der Regierung der Welt. Ihm untersteht das riesige Heer der Dämonen, das weltweit aktiv ist. Und er beherrscht die Menschen. In Epheser 2 sehen wir, dass jeder ungläubige Mensch unter der Herrschaft Satans steht, ob er das weiß oder nicht. Epheser 2, Vers 1. Bis 3, wer liest da mal vor?
Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltest, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, dessen Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten, in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen.
Hier wird der Satan genannt, der Fürst der Gewalt der Luft. Der Geist, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Und dann werden noch die Menschen genannt, von Natur Kinder des Zorns. Wir haben hier zwei Ausdrücke, Söhne des Ungehorsams und Kinder des Zorns. Das ist nicht ganz das Gleiche. Menschen, die in dieser Welt ganz stark herausgeragt sind und auch in ihrer Einflusskraft eine gewaltige Breitenwirkung erzeugt haben, die fallen eigentlich unter diesen Begriff der Söhne des Ungehorsams. Während die Ungläubigen schlechthin, das sind, die werden genannt die Kinder des Zorns. Und um ein bisschen konkret zu sein, was wären zum Beispiel Söhne des Ungehorsams so ab dem 19., 20. Jahrhundert? Ja, Hitler.
Und 19,
ja, klar, alle diese Leute sind mehr im politischen Bereich. Dann Freud, C.G. Jung, Carl Rogers und so weiter. All die Leute aus der Psychologie, das wäre also mehr aus dem Bereich der Wissenschaft. Aber dann kann man denken an Charles Darwin im Bereich der Biologie, Charles Lyell im Bereich der Geologie. Das war der Mann, der sagte, es hat nie eine Sintflut gegeben. Die Erdschichten können wir alles durch ganz normale Abläufe erklären, ohne Katastrophen. Und Karl Marx im Bereich der Ökonomie, der Wirtschaft und dann auch auf die Politik. Und
im kirchlichen Bereich, Irrlehrer und liberale Theologen und sowas.
Ganz genau. Also ein Bultmann, eine Dorothea Sölle und so weiter, das waren alles eben Söhne und Töchter des Ungehorsams. Und dann im Bereich der Musik, die Beatles, die Rolling Stones und so weiter, was haben die für eine Breitenwirkung erzeugt? Und Millionen, Abermillionen von Menschen, oder muss man sagen, Milliarden von Menschen beeinflusst. In ihrem ganzen Lebensstil, in ihrer ganzen Moral, oder besser gesagt Unmoral. Das waren also solche Söhne des Ungehorsams. Und es ist der Satan, der Fürst der Gewalt der Luft, der in ihnen wirkt. Und in Verbindung mit den Kindern des Zorns heißt es Vers 3, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Das Fleisch ist die sündige Natur des Menschen, die uns drängt zum Bösen, in jeder Hinsicht. Aber hier wird unterschieden, der Wille des Fleisches und der Gedanken. Also das bedeutet, in der Gedankenwelt kann Satan die Ungläubigen eben auch beeinflussen. Und so kommt das Böse aus dem eigenen Fleisch, aber auch aus der Gedankenwelt, die ihrseits von dem Geist beeinflusst ist, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Also das zur Welt. Nun, vielleicht noch etwas. Es gibt noch einen anderen Ausdruck für Welt im Neuen Testament, außer Kosmos. Das ist das Wort Aion. Dazu eine Stelle, eine Belegstelle, Römer 12, Vers 2. Aion bedeutet Zeitalter, Zeitperiode, und zwar mit besonderer Betonung so auf den bestimmten Zeitgeist eines Zeitabschnittes. Und dann bekommt das Wort eben auch die Bedeutung Welt. Und so lesen wir Römer 12, Vers 2.
Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Ja, also hier wird erklärt, dass die Christen, die Erlösten, dass sie sich eben diesem Zeitgeist, diesem Zeitlauf nicht anpassen sollen, sondern werdet verwandelt. Das ist ein Imperativ Präsens. Im Griechischen bedeutet das, werdet verwandelt in einem Prozess. Werdet fortdauernd verwandelt. So muss also unser ganzes Denken in einen Prozess immer mehr umgewandelt werden, damit wir von dem, wie wir angepasst sind, dem Zeitlauf, eben immer mehr davon wegkommen. Und je mehr das geschieht, desto deutlicher wird uns der Wille Gottes. Wenn das geschieht, heißt es, damit ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also wenn Menschen manchmal fragen, wie kann man überhaupt den Willen Gottes erkennen, dann muss man sagen, ja, das hängt sehr stark damit zusammen, wie stark wir uns eben verändern lassen, dass wir uns nicht mehr von dem Zeitgeist bestimmen lassen, sondern immer mehr von Gottes Wort. Aber es ist ein Prozess, ein Wachstum.
Darf ich da was fragen? Das ist ja auch, sagen wir mal, wenn man jetzt nicht mehr so Interesse hat an die weltlichen Dinge, das Geschehen, hat ja auch mit dem auch was zu tun, oder?
Ja, natürlich.
Weil ich mache das ja, mich interessiert kein Fernsehen mehr, mich interessiert das nicht mehr, was ich früher gern gemacht habe.
Ja, ja.
Auch die Musik interessiert, also ich mag jetzt keine weltlichen Lieder mehr hören, ich mag sie christliche Lieder mehr hören.
Ja.
Und so Sachen, also das ist praktisch...
Das ist genau dieser Prozess.
Das von ist dem der Prozess.
Ja, ganz genau, ja. Ganz genau. Mhm. Aber eben, jetzt muss uns klar sein, Satan steckt dahinter. Manchmal gibt es Leute, die meinen, die ganze Welt sei organisiert durch die Freimaurer. Ja. Aber es ist zu kurz gegriffen. Die Freimaurer zum Beispiel, das ist eine Organisation, die hat der Satan organisiert. Der Fürst dieser Welt, das ist ganz klar. Und die haben ja in den vergangenen Jahrhunderten immer versucht, die ganz besonders einflussreichen Leute reinzubringen. Darum sagen sie auch immer ganz stolz, wer alles früher dabei war. Mozart, Haydn war dabei und Goethe und all die berühmten Leute. Aber ihre ganzen Ideen, die sie verbreiten, bestehen ja zum Beispiel darin, es gibt einen obersten Architekten. Wenn man sagt, gibt es Gott, es gibt einen obersten Architekten. Aber wer ist dieser oberste Architekt? Ja. Eine höhere Macht? Ja, ist das Allah? Ist das, ja, für den einen ist es Allah, für den anderen ist es das. Für sie ist es überhaupt nicht wichtig, was das ist. Hauptsache, die Meinung von einem höheren Wesen hilft dazu, dass der Mensch gut lebt. Das ist schon gut, das ist schon erfüllt. Aber es muss gar nicht absolut wahr sein. Aber jeder kann dazugehören, man kann jeder Religion angehören. Nur muss man sich im Klaren sein, alles ist relativ. Es gibt keine absolute Wahrheit. Und die ganze Menschheit ist eine Bruderschaft. Ja, das ist die Welt. Das ist genau die Welt. Und die großen Parolen der Französischen Revolution, Gleichheit, Brüderlichkeit, Freiheit, ja, das ist genau die Welt als eine Bruderschaft gesehen, ja. Und das sind alles Ideen der Freimaurer. Und wenn man denkt, früher, so vor 200 Jahren war das noch revolutionär, solche Ideen, heute ist das ganz selbstverständlich. Es gibt keine absolute Religion, es gibt keine absolute Wahrheit. Das ist alles selbstverständlich. So gut haben die gearbeitet. Aber man darf noch nicht alles eben auf diese Organisation zurückführen. Das ist eine unter vielen. Aber selbst die arbeiten ja in einem Netzwerk. Da gibt es den Rotary Club und all diese Kiwani und so weiter. Die sind ja nicht direkt mit denen verknüpft und trotzdem hängen sie mit denen zusammen. Es ist so quasi eben ein Netzwerk. Und dann auch Aleister Crowley, der Satanist, der war ja auch mit den Freimaurern verbunden. Da gibt es also viele Organisationen, die sind nur so lose miteinander verknüpft. Aber wenn man jetzt einfach nur diesen Organisationen nachgeht, damit kann man immer noch nicht die Welt verstehen. Eben die Welt ist nicht einfach eine durchsichtige Organisation, sondern Satan hat so viele verschiedene Kräfte und Mechanismen darin aufgebaut und auch verschiedene Religionen, sodass man die nicht einfach mit Organisationen fassen kann. Aber ganz unsichtbar dahinter steht der Satan. Aber vielleicht noch in Verbindung mit den Freimaurern. Da ist ja das große Ziel, die ganze Menschheit zu vereinen unter einer Regierung. Und dann ist eben auch der Gedanke, auch die Religionen sollten miteinander verknüpft werden. Von daher kommt die Ökumene. Und auch die ökumenefeindlichen Kirchen, die sollte man auch vereinen. Und so wurde dann im 19. Jahrhundert die Evangelische Allianz gegründet. In einem Freimaurersaal, wohlverstanden. Das war ganz klar gesteuert von denen her. Das war 2001, ich glaube, das kam in Idea, hat man von der Evangelischen Allianz her, hat man sich gedemütigt über die okkulten Beziehungen zur Freimaurerei. Wir sprechen uns davon los, aber man hat die Organisation nicht aufgelöst. Man geht einfach weiter. Aber es ist genau ihr Plan, auf diese Art zusammenzuführen, und zwar alle möglichen Ansichten zusammenführen. Und dadurch wird dann die Wahrheit geschwächt. Eben wenn da zum Beispiel auch Kirchen dazugehören, die leugnen die Inspiration der Bibel. Ja, anders sagen, wir bekennen ganz klar zu 100% die Inspiration der Bibel. Aber dadurch, dass sie schon zusammengeführt sind organisatorisch, wird das Bekenntnis zur Unfehlbarkeit der Bibel wird geschwächt. Und das ist der Trick der Freimaurer. Ein Bekannter von mir war an einem Vortrag eines Freimaurermeisters. Und dann am Schluss hat er mit ihm gesprochen und der Freimaurer meinte, sie wäre doch ein guter Mann, um bei uns einzusteigen. Wir brauchen so Leute, die gut Vorträge halten können und so. Er hat gesagt, ja nein, ich bin überhaupt nicht der richtige Mann für Sie. Wissen Sie, ich glaube an die Bibel und so weiter, und das ist die Wahrheit. Kein Problem. Wir brauchen solche Leute wie Sie. Die können alle vereinnahmen, aber dadurch, dass sie sie vereinnahmen, ist ihr Zeugnis kaputt, endgültig zerstört. Eben weil dann alles nur noch relativ ist. Aber mit solchen Methoden arbeitet der Satan, und darum ist es eben wichtig, dieses biblische Feindbild zu entwickeln, damit wir wissen, woher kommen die Gefahren, und damit wir aber auf der anderen Seite eben umso mehr sehen, mit welchen sind wir verbunden. Das sind die Erlösten, die Wiedergeborenen, und das sind die, die eben in diesem Bereich der Liebe des Vaters und des Sohnes leben sollen und auch untereinander diese Liebe wirklich praktizieren und so sich gegenseitig den Rücken stärken, um den Hass der Welt zu ertragen. Also der Herr sagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie das auch bei euch tun. Vers 21, wer liest?
Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat.
Jawohl. Sie kennen den Vater nicht. Weiter. Vers 22.
Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde.
Ja, noch weiter.
Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie sie gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst.
Ja, das ist nun ganz interessant. Also wer den Herrn Jesus ablehnt und hasst, hasst automatisch auch den Vater. Man kann also nicht sagen, ich liebe Gott, ich liebe den Vater, aber von Jesus Christus will man nichts wissen. Gott ja, Jesus nein. Da sagt der Herr Jesus, dann wird offenbar, dass sie eben, wenn man ihn hasst, dann hasst man auch den Vater. Und das ist nun ganz wichtig, gerade auch wenn wir mit Menschen, mit ungläubigen Menschen sprechen, die über Gott, das ist noch akzeptabel, da kann man sprechen, ja. Aber sobald Jesus Christus hereinkommt, dann kommt diese Verkrampfung, ja, die berühmte Betretenheit. Das ist der Punkt. Und es gibt keine andere Möglichkeit, zu Gott zu kommen, als nur durch den Sohn. Und die damaligen jüdischen Führer, die hätten ja sagen können, wir lieben Gott. Und jeden Tag rezitieren wir das Schema Israel. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und so weiter. Aber dadurch, dass der Herr Jesus gekommen ist, ist bei all denen, die ihn abgelehnt haben, offenbar geworden, dass sie Gott auch nicht geliebt haben. Weil man kann nicht den Sohn hassen und dabei den Vater lieben. Und so ist eben offenbar geworden für viele, was der Herr hier sagt, jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. An unserer Haltung zu Jesus Christus entscheidet sich alles. Und zwar deswegen, weil wir ja in Johannes 14 gelesen hatten, Vers 6, wer liest das nochmals?
Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Also es gibt keinen anderen Zugang zu Gott als nur über den Sohn. Lesen wir weiter. Vers Johannes 15, Vers 24.
Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie gesehen und gehasst sowohl mich als auch meinen Vater.
Jawohl. Also all diese Wunderwerke des Herrn und ganz besonders die sogenannten messianischen Zeichen, die noch nie jemand vor ihm gemacht hat, wie zum Beispiel Heilung eines Blindgeborenen, Johannes 9, oder Heilung eines stummen Besessenen, Matthäus 2, das waren besondere messianische Zeichen oder auch Heilung von Aussatz.
Wiederauferweckung eines Toten.
Ja, wobei das finden wir im Alten Testament auch schon bei Elia. Aber gerade Heilung eines Blindgeborenen und Heilung von einem stummen Besessenen, da finden wir nicht mal ein Beispiel bei einem Propheten. Und darum war das eben für die Juden ganz besonders deutliche Zeichen, dass Jesus von Nazareth der Messias ist. Und darum sagt er, das hat eben dazu geführt, dass sie keinen Vorwand mehr haben. Und weiter, Vers 25.
Aber damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie haben mich ohne Ursache gehasst.
Ja, das ist nun ein Zitat aus Psalm 69, Vers 5. Übrigens sagt der Herr, in ihrem Gesetz, sehen wir, das Wort Gesetz kann manchmal bedeuten einfach das Gesetz vom Sinai, ab 2. Mose 19. Dann im weiteren Sinn die fünf Bücher Mose. Und in weiterem Sinn sogar das ganze Alte Testament kann bezeichnet werden als das Gesetz, wie der Herr das hier tut, indem er aus den Psalmen zitiert. Also dieser Hass ist bereits prophetisch verankert im Gesetz, sagt der Herr. Vers 26. Wer liest?
Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen.
Ja, und noch Vers 27.
Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid.
Danke. Also, nun wird der Heilige Geist nochmals erwähnt, der schon ausführlich erwähnt wurde in Kapitel 14, und zwar eben mit diesem Namen Parakletos, Sachwalter, Advokat. Wir haben gesehen, wir haben zwei Advokaten für uns. Der Herr Jesus wird genannt in 1. Johannes 2, Vers 1 und 2, unser Sachwalter, Advokat bei dem Vater. Er ist als Mensch im Himmel und ist dort unser Advokat vor Gott. Und der Heilige Geist ist auf die Erde gesandt worden, um quasi unsere ganze Sache für uns in die Hand zu nehmen. Hier auf Erden. Und er ist der Geist der Wahrheit, der zeugt, der Zeugnis ablegt. Also der Herr zeigt, ihr Jünger seid in dieser Welt, die euch hasst. Aber ihr habt die Liebe des Vaters und meine Liebe unter euch. Und nun könnte man denken, ja, jetzt müssen wir einfach uns von der Welt in der Weise absondern, dass wir keinen Kontakt mehr mit ihr haben. Aber der Herr sagt genau andersrum. Die Welt hasst euch und lehnt euch ab. Aber ihr, und zwar in der Kraft dieses Geistes der Wahrheit, geht hin und legt Zeugnis ab. Also nichts mit Weltflucht, sondern eben gerade Zeugnis ablegen gegenüber dieser Welt. Im Blick auf all die Menschen, die aus der Welt heraus sich noch retten lassen. Wir haben verschiedene Aufgaben des Heiligen Geistes in diesen Kapiteln. Schlagen wir mal nochmals auf, Kapitel 14, Vers 26. Wer liest?
Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Ja, also der Heilige Geist ist es, der lehrt. Und er ist es auch, der erinnert. Das ist ein tröstliches Wort. Und zwar deswegen, weil wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, ja, unser Gedächtnis versagt immer wieder so. Ja? Aber der Heilige Geist kann also sogar in unserem Gedächtnis wirken, dass uns die Dinge wieder in den Sinn kommen, dann, wenn sie in den Sinn kommen sollten. Das hat sich natürlich, das kann natürlich nur geschehen für Dinge, die wir schon in der Bibel studiert haben, die wir schon gehört haben. Erinnern kann man nicht an etwas, das wir noch nie gehört haben. Das ist der Punkt. Also unsere Aufgabe ist es, dass wir das Wort Gottes studieren, lernen, uns eben belehren lassen durch den Geist Gottes, aber dann kann er uns erinnern. Nun, das hat sich natürlich auch ganz großartig ausgedrückt in der Abfassung der Evangelien. In den Evangelien haben vier Schreiber eben das aufschreiben müssen, was ich euch gesagt habe. Ja? Und die Inspiration der Evangelien ist ja wirklich ein Geheimnis, wie diese vier Schreiber so authentisch die Worte Jesu niederschreiben konnten. zum Teil mit kürzerer Distanz zu den Geschehnissen und zum Teil, wie das Johannesevangelium, in großer Distanz. Das Johannesevangelium wurde ja erst um 90 nach Christus, in den 90er Jahren nach Christus geschrieben. Das heißt also sehr, sehr, sehr spät, 60 Jahre nach den Ereignissen. Aber es war der Heilige Geist, der Johannes erinnerte. Und er war es, der Matthäus erinnerte und auch die anderen Zeugen, sodass Markus und Lukas, die ja keine Augenzeugen waren von dem dreijährigen Dienst des Herrn, aber die haben andere Zeugen, Augenzeugen konsultiert, bei denen auch das galt, dass der Heilige Geist sie erinnert hat an das, was ich euch gesagt habe. Und so hat sich dieser Vers ganz besonders eben erfüllt und niedergeschlagen in der Abfassung der vier Evangelien im Neuen Testament. Man könnte, die Evangelien könnte man bezeichnen als die Erinnerung. Jetzt hier in Kapitel 15, 26 geht es um den Heiligen Geist, der zeugt. Und damit eben auch die Kraft ist der Jünger, die von ihm zeugen. In welchem Bibelbuch hat sich das ganz besonders niedergeschlagen? In der Apostelgeschichte. Denn die zeigt das Zeugnis der ersten Jünger auf, und zwar in den ersten 30 Jahren. Die Apostelgeschichte beginnt im Jahr 32 mit dem Jahr der, von Kreuzigung und Auferstehung und endet mit Paulus zweijähriger Gefangenschaft in Rom im Jahr 62. Es gibt genau 30 Jahre. Also da haben wir die ersten drei Jahrzehnte des christlichen Zeugnisses. Man kann auch sagen, das ist die einzige inspirierte Kirchengeschichte. Ja, Lukas hat das als Kirchengeschichte verfasst, aber unter Inspiration des Heiligen Geistes. Und so könnte man das, die Apostelgeschichte bezeichnen als das Zeugnis. Wenn wir noch vorgreifen, Kapitel 16, Vers 8, nein, Vers 12, wer liest?
Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.
Ja, und noch weiter, Vers 13.
Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden.
Jawohl. Also diese Voraussage, der Geist der Wahrheit wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und zwar indem er Dinge mitteilt, die der Herr damals noch nicht mitteilen konnte. Wo hat sich das in der Bibel besonders niedergeschlagen? In den Lehrbriefen. Oder noch vieles habe ich zu euch zu sagen. Und er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Das sind die Lehrbriefen, die eben viele Dinge beschreiben und enthalten, die man in den Evangelien noch nicht finden kann. Also, es ist nicht eine Geringschätzung der Evangelien, wenn man sagt, dass gewisse Themen dort nicht zu finden sind. Zum Beispiel das Thema der Entrückung, das hat der Herr nur angedeutet in den Evangelien. Aber in den Briefen, 1. Korinther 15, 1. Thessalonicher 4 und so weiter und so fort, da wird dieses Thema entfaltet, umfassend entfaltet, das findet man in den Evangelien nicht. Der Herr hat nur das gesagt, eben was die Jünger damals hätten fasten sollen, aber mit dem Kommen des Heiligen Geistes am Pfingsten ging das weiter, sie waren befähigt, nun in die ganze Wahrheit geleitet zu werden. Das hat zur Abfassung der 21 Briefe der neutestamentlichen Apostel und Propheten geführt. Aber was Peter sagt wegen der Offenbarung, das kommt gleich am Schluss. Der Herr sagt in 16, 3, Vers 13 am Schluss, sondern was irgend er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Die Offenbarung ist das einzig rein prophetische Buch im Neuen Testament. Natürlich haben wir auch in den Briefen prophetische Abschnitte, aber diese Aussage, das Kommende wird er euch verkündigen, hat sich insbesondere niedergeschlagen in der Abfassung der Offenbarung. So könnte man also die Evangelien überschreiben als das Zeugnis, die Erinnerung, Apostelgeschichte das Zeugnis, die Briefe die ganze Wahrheit und die Offenbarung das Kommende. Genau in der Reihenfolge haben wir diese Bücher auch im Kanon, ja? Zuerst die Evangelien, Apostelgeschichte, die Briefe, die Offenbarung. So entsteht eine Vierteiligkeit des Neuen Testaments. Während das Alte Testament wie eingeteilt wird?
Drei Teile.
Wo siehst du das?
Wird im Neuen Testament mal erwähnt. Also das Gesetz, die Propheten und die Psalmen.
Ja. Schlagen wir mal auf, Lukas 24. Lukas 24, Vers 44.
Dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und den Propheten und Psalmen. Dann eröffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen.
Ja, das reicht. Also hier haben wir diese drei Ausdrücke, das Gesetz Mose, die Propheten, die Psalmen. Im Judentum teilt man das Alte Testament ein in Torah, Neviim und Ketuvim. Also die Reihenfolge der Bücher ist ein bisschen anders als wie in den Übersetzungen. Weil die Übersetzungen normalerweise die Reihenfolge der Septuaginta, der ältesten griechischen Übersetzung, wiedergeben. Aber das ist nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass man das weiß, dass die Reihenfolge anders ist. Und zwar so, zuerst die fünf Bücher Mose, das ist die Tora. Dann kommt, wie bei uns, in der deutschen Übersetzung, Josua, Richter, Samuel. Das nennt man die frühen Propheten im Judentum. Und später kommen dann die Bücher Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die 12 kleinen Propheten. Das sind die hinteren Propheten. Und dann kommt ein dritter Teil, Ketuvim, die Schriften. Und da steht normalerweise an erster Stelle das Buch der Psalmen. Und in diesem dritten Teil, da fallen zum Beispiel das Buch Ruth ist dort eingeordnet, dann eben auch Sprüche, Hohes Lied und die Klagelieder und ganz am Schluss 1. und 2. Chroniker. Nein, die Könige sind unter den frühen Propheten. Also Josua, Richter, Samuel, Könige. Esther ist auch dort im dritten Teil drin. Esra nehme ich auch. Also, aber man muss einfach wissen, dass die Einteilung so ist. Übrigens versteht man dann auch besser, warum der Herr sagt in Lukas 11, von dieser Generation, die ihn verworfen hat, wird alles Blut gefordert werden, von dem Blute Abels bis zu dem Blute Zacharias, der zwischen dem Tempelhaus und dem Altar ermordet wurde. Nun, das Blut Abels ist klar, 1. Mose 4. Aber wer ist dieser Zacharias, der ermordet wurde? Das ist ein Zacharias, der im zweiten Buch Chroniker als Prophet ermordet wurde. Und so sagt der Herr quasi von der Bibel bis zum letzten Mord in der Bibel, im 2. Chroniker, wird alles von euch gefordert werden. Und das bestätigt eben diese Reihenfolge, wie es in der hebräischen Bibel ist. Und dann ist noch erwähnenswert, hier wird ja der dritte Teil genannt, die Psalmen. In Qumran hat man tatsächlich diese Formulierung gefunden, das Alte Testament wird genannt Gesetz Moses, Propheten und Psalmen. Also man konnte sagen, die Psalmen, damit ist gemeint der dritte Teil, der beginnt mit dem Buch der Psalmen oder einfach die Schriften Ketuvim. Das war austauschbar. Aber eine Dreiteiligkeit, so wie der Herr eben ankündigt in Johannes eine, oder wie wir nun systematisieren können, aufgrund der Ankündigung des Herrn, eine Vierteiligkeit für das Neue Testament, gibt zusammen sieben. Das ist die abgeschlossene, vollkommene Bibel. Es kommt kein Buch mehr dazu. Mit dem Tod des Apostels Johannes, das war der letzte Apostel, der gestorben ist, so rund ums Jahr 100 nach Christus ist das Prophetenamt endgültig zum Abschluss gekommen. Aber die Gemeinde ist gegründet auf die Apostel und Propheten, wie wir das lesen in Epheser 2. Können wir das kurz aufschlagen? Epheser 2, Vers 20. Jawohl. Also, es geht hier um die Gemeinde gesehen als ein Tempel, Vers 21, der wächst. Und die Gemeinde ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Also die ersten Steine, die auf das Felsfundament aufgelegt wurden, die sind ein Bild von den Aposteln und Propheten. Und alle weiteren Steine des Tempelgebäudes sind ein Bild der Erlösten, die auf diesem Grund aufgebaut wurden. Und genau so haben die frühen Christen entscheiden müssen, welche Bücher gehören zur Bibel und welche nicht. Es mussten Bücher sein, die geschrieben waren von Personen aus dem Kreis der 12 Apostel. Das waren die Apostel für Israel, die 12 Stämme Israels. Oder von dem Apostel Paulus, der Apostel war für die Heidenvölker. Und so haben sich ja diese beiden Gruppen voll anerkannt. In Galater 2 heißt es von Petrus und Johannes, also im Kreis der Zwölfen, dass sie Paulus die Rechte der Gemeinschaft gegeben hätten. Dass er unter die Heiden geht und sie unter die Beschneidung. Und so haben also die frühen Christen genau kontrollieren müssen bei den Büchern, ist das wirklich ein Buch, das von Matthäus geschrieben ist? Ist das wirklich geschrieben von Johannes, dem Jünger? Ist die Offenbarung wirklich von Johannes dem Jünger? Und das wurde sehr gründlich untersucht und nur solche Bücher durften anerkannt werden. Aber es gab viele Fälschungen. Da kursierte ein Thomas-Evangelium, geschrieben um 140 nach Christus, ist übrigens ein gnostisches Evangelium, also ein Irrlehrer-Evangelium. Darin steht zum Beispiel, wenn sich eine Frau zum Manne macht, dann wird sie das Reich Gottes ererben. Da würden alle New Ager jubeln, ja? Die einen androgynen Menschen suchen, ja? Den perfekten Transvestiten. Ja, ganz abscheulich. Und alle diese Bücher wurden abgewiesen. Und es ist ganz erstaunlich, also die frühe Kirche, die frühe Gemeinde hat sich in keinem einzigen Fall geirrt. Also dass man heute sagen könnte, ja, da ist ein Brief von Paulus und den haben sie einfach abgewiesen. Nein, es gibt kein Beispiel, wo man heute wissenschaftlich sagen könnte, das wäre ein echter Brief, hätten sie aufnehmen müssen. Nein, auf der anderen Seite, alle diese Fälschungen, in keinem einzigen Fall sind sie darauf hereingefallen. Das ist schon eindrücklich, aber das war nicht das Werk des Menschen einfach so, sondern das war das Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist in der Gemeinde, das ist eben dieser Advokat. Er hat die Gemeinde bewahren können, auch in diesen Dingen, dass sie da nicht auf Fälschungen hereingefallen sind. Das ist diese Macht in der Gemeinde Gottes, die das Böse zurückhält. Und bei der Entrückung wird der Heilige Geist einmal weggehen von der Erde. So steht das in 2. Thessalonicher 2. Und dann kann der Antichrist mit der totalen Verführung kommen. Aber es war der Heilige Geist, der also bewirkt hat in den frühen Jahrhunderten, dass die Christen über diese Klippe das Erkennen der wahren inspirierten Bücher, dass sie da nicht zu Fall gekommen sind.
Eine Frage
dazu. Ja.
Wer ist dann dafür verantwortlich, wenn in der Gemeinde die Liebe abnimmt als Zeichen der Endzeit? Und Gemeinde sind wir.
Ja.
Und es ist spürbar, wie die Liebe untereinander abnimmt. Wer ist diese Macht, diese Kraft?
Das hängt damit zusammen, je mehr die Gemeinde sich eben der Welt öffnet, und sich durch sie bestimmen lässt, anstatt durch das Wort Gottes, dann wird eben auch die Liebe wird zerstört, die Kälte kommt in die Gemeinden hinein mit vielen anderen Dingen dazu. Also es ist, der Satan ist der Feind der Gemeinde. Und eben der Fürst dieser Welt ist gewissermaßen eben dieser Gegenpol gegen die Gemeinde, der versucht ständig die Gemeinde zu unterwandern. Aber es ist ein Wunder, dass es eben nicht viel mehr geschehen ist. Und darum betone ich zum Beispiel das Wunder, wie der Kanon eben erkannt, der musste nicht bestimmt werden. Der musste erkannt werden, welche Bücher gehören zur Bibel, welche nicht. Welche gehören zum Kanon und welche nicht. Und es ist auch interessant, es gibt kein großes Konzil in den frühen Jahrhunderten der Christenheit, wo die Kanonfrage beschlossen wurde. Das wurde besprochen in einem Regionalkonzil in Hippo um 397. Aber das war nur ein Regionalkonzil. Warum gab es nie quasi ein Konzil, das die ganze Christenheit betraf, wo man diese Frage besprach? Weil die Frage, die war so klar. Das wurde also nie in einem Konzilsbeschluss quasi für die Christenheit bestimmt. Und trotzdem durch die ganze Kirchengeschichte hindurch der Kanon des Neuen Testamentes nie ein Problem gewesen. Beim Alten Testament, dort gab es ein Problem, aber erst seit der Gegenreformation wirklich. Denn als die Reformatoren sagten, wir wollen keine Konzilien befolgen, wir wollen einfach auf die Bibel, der Bibel gehorchen. Die Schrift allein, dann sagt die katholische Kirche, ja gut, dann holen wir die Apokryphen hervor und beschließen im Konzil von Trient, verflucht ist, wer die Inspiration dieser Bücher ablehnt. Und durch die Apokryphen kann man zum Beispiel das Gebet für Tote belegen. Und dann wollten sie den Reformatoren eben so kommen. Ja, ihr sagt allein die Schrift. Ja, gut. Ja, seht ihr da in der Schrift? 2. Makkabäer 12, bitte nachlesen. Aber das ist natürlich ein völliger Unsinn. Im 16. Jahrhundert kommen sie plötzlich mit Büchern, die im Judentum vor 2000 Jahren fast schon längst verworfen waren. Weil alle diese Apokryphen wurden geschrieben nach dem letzten Propheten der Bibel, nach Malachi. Als man im Judentum wusste, wir haben heute keine Schriftpropheten mehr. Also in dieser schriftprophetenlosen Zeit des Judentums wurden die Apokryphen geschrieben. Und darum waren die im Judentum eigentlich kein Problem. Ja klar, wir haben keine Propheten, also haben wir auch keine neuen Bibelbücher.
Sind das denn bewusste Fälschungen oder haben die in irgendeiner Weise eine geschichtliche Grundlage?
Ja, zum Beispiel, die Apokryphen, die man in katholischen Bibeln findet, die sind ganz unterschiedlich. Zum Beispiel das erste Buch Makkabäer ist ein sehr präzises Geschichtsbuch, das die Geschichte der Verfolgung in der Makkabäerzeit beschreibt. Aber nirgends den Anspruch erhebt, Gottes Wort zu sein. Und dann gibt es zum Beispiel das Buch Jesus Sirach. Das war ein Buch von einem Rabbi, der gewissermaßen die Weisheit, die er aus dem Alten Testament geschöpft hatte, für praktische Ratschläge im Leben ausnutzte. Aber auch sich nicht beruft auf So spricht der Herr. Ja? Und so war das ein praktischer Kommentar, wie wir Abertausende von praktischen Kommentaren haben. Und dann gibt es so richtige Märchenschriften wie Der Drache zu Babel und so weiter.
Susanna im Badehut.
Ja, ganz genau. Oder?
Judith.
Ja, das ist so eine Mischung aus. Darum sind also sehr unterschiedlich und darum, zum Beispiel das erste Makkabäerbuch ist in geschichtlicher Hinsicht ein ganz nützliches Buch und dann gibt es andere Bücher, die sind wirklich Unsinn.
Aber das wird doch wieder verwendet. Manchmal in kleinen Kalendern steht manchmal Sirach.
Also man, es wird
ja, das ist verwirrend. Ja, absolut. Das ist absolut verwirrend. Ich meine, wenn man ein Buch aus den Apokryphen zitiert, dann muss man immer wieder betonen, das hat für uns natürlich nichts zu tun mit Gottes Wort. Aber wenn man das quasi so zitiert wie Bibelverse, ist das absolut irreführend. Ja, ganz genau. Also das ist eine sehr schlechte Praxis. Ja, wir sind am Ende. Aber wir haben ja bald wieder Bibelklasse. Am 20. Mai. Wollen noch beten zusammen.